Ja, hallo und herzlich willkommen beim Visible Leader Podcast, dem Podcast, bei dem wir sichtbare Menschen, Experten und Manager einladen, um ein bisschen darüber zu erzählen, wie sie Mehrwert und Sichtbarkeit verknüpfen, um was in der Welt zu verändern. Heute ist mein Gast Philipp Madertaner. Philipp ist Gründer des Campaigning-Büros, einer hocherfolgreichen Werbe- und Kommunikationsagentur. Er ist auch Gründer der Business Gladiators, einem ganz spannenden Projekt, da werden wir später ein bisschen drüber plaudern. Und auch Investor, der ein oder andere hat ihn vielleicht bei der Hülle des Löwen oder in der ein oder anderen Innovationsveranstaltung schon gesehen. Lieber Philipp, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir gemeinsam plaudern und Glückwunsch zu dem großartigen Projekt Visible Leader. Finde ich richtig gut. Ich glaube, das ist das, was die Zeit jetzt braucht. Ja, Leadership sichtbar machen, um Menschen zu ermutigen, aus dem Schatten zu treten. Echt richtig, richtig gut. Und vielen Dank dafür und danke auch, dass ich dabei sein darf.
Du bist ja mein erster Gast in dieser Podcast-Serie und besser könnte es nicht sein. Du machst ja selbst Visible Leader mit dem Campaigning-Büro, auch mit dem Business Gladiators. Unterstützt du dabei, Mehrwert zu schaffen und auf der anderen Seite auch sichtbarer zu werden. Philipp, bevor wir da ins Thema einsteigen, was sollte man über dich noch als Privatperson wissen?
Gute Frage. Also tatsächlich habe ich für mich immer eines entschieden und das ist, ein Visible Leader zu sein oder in meinem Fall ein sichtbarer Unternehmer zu sein, jemand zu sein, der versucht, einen Nutzen zu stiften und was beizutragen. Muss nicht zwingend heißen, dass ich die ganze Zeit Privates vor mir hertrage. Ja, das ist ja eine der Sachen, wo viele Leute eine große Hürde empfinden, wo sie sagen, na, ich will eigentlich nicht rausgehen, sozusagen ins Öffentliche und ins Scheinwerferlicht, weil ich will ja nicht sozusagen mein ganzes Privatleben inszenieren. Das sehen wir manchmal bei den, sagen wir, großen Influencerinnen und Influencern, die vor allem also auch ihr vermeintlich Privates monetarisieren. Ich habe für mich entschieden, dass das nicht zwingend verbunden sein muss. Also muss ich ehrlich sagen, ja, ich glaube von mir, ich freue mich, wenn man vieles weiß von dem, was ich unternehmerisch tue, was ich vorantreiben will mit meinen Projekten, wie ich privat meine Zeit verbringe und was ich tue, das habe ich ehrlicherweise auch gerne privat. Ja. Also um die Frage auch zu beantworten, was muss man über die Privatperson Philipp Madertaner wissen? Ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, was über die Privatperson Philipp Madertaner zu wissen. Mein Privatleben ist extrem unaufgeregt. Ja. Also ich glaube gar nicht, dass es so spannend wäre und aufregend und vor allem nicht, dass es so großen Nutzen stiften würde. Deswegen lasse ich es bei mir eigentlich sehr gern bei den unternehmerischen Themen.
Ich glaube, das Spannende daran ist, und darum platziere ich diese Frage immer am Anfang des Podcasts, man muss kein Superman sein, man muss kein egoistischer Selbstdarsteller sein. Sichtbarkeit hat in Mitteleuropa ja nicht nur positive Konnotation. Lass uns da vielleicht ein bisschen eintauchen. Philipp, was ist denn das Topic that matter? Also dort, wo du sagst, da muss ich was verändern auf der Welt, darum habe ich angefangen, was zu tun.
Mhm. Tatsächlich sind es einige. Bei mir ist es noch schwer in der Phase, jetzt das zusammenzudampfen auf die eine Sache. Hätte ich das, wäre ich sehr glücklich, weil das treibt mich auch. Also ich grase tatsächlich noch immer auf ein paar Feldern. Eine Sache, um die sich sehr viel bei mir dreht, ist, ich sage, Ambition und Authentizität. Ja, und was bedeuten die zwei Worte für mich? Das eine ist, ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo man aufpassen muss, dass uns die Ambition nicht aberzogen wird. Ja? Wir leben in einer Zeit, wo wir sehr viel diskutieren über Work-Life-Balance, über das, wie man vielleicht mit Minimum-Effort den großen Wurf macht, den schnellen Weg zum Ziel. Also es geht ums Optimieren unter Anführungszeichen die ganze Zeit. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das Richtige ist, ehrlicherweise. Ja, ob nicht die wirklich großen Dinge auf dieser Welt entstanden sind, weil irgendjemand wirklich große Ambition hat und auch große Bereitschaft, was zu tun und den Preis dafür zu bezahlen. Und da tue ich mir manchmal sehr schwer mit der Social-Media-Erzählung. Alles ist schnell und super easy. Erstens glaube ich die Erzählung nicht und interessanterweise erzählt sie auch niemand von den extrem erfolgreichen Menschen auf dieser Welt. Niemand erzählt diese Erzählung. Also erzählen nur die Instagram- und TikTok-Gurus, sagen, es ist super easy, du musst eigentlich ein Vollidiot sein, wenn du keine Million verdienst. Ja. Niemand von denen, die was wirklich Bedeutsames geschaffen haben auf dieser Welt, erzählt diese Story. Ja, und das sollte uns irgendwo einmal zu denken geben, wenn wieder jemand um die Ecke biegt und sagt, na bitte, ich meine, was tust du herum? Warum bist du nicht schon längst in Dubai und machst das schnelle Geld? Ja, ist schon spannend. Also der Elon Musk, dem treibt es die Tränen in die Augen, wenn er darüber spricht, wie hart das war und dass er sich nicht sicher ist, ob jemand wirklich so hart arbeiten sollte, ob das nicht eigentlich unmenschlich ist und er hofft einfach auch, dass er sich auszahlt und dass sich das lohnt. Ja. An der Lady Gaga, wenn sie bei der Oscar-Preisverleihung den Oscar entgegennimmt, ihr primäre Message an die Leute haben ist, Leute, ihr sitzt daheim auf der Couch und ich weiß, es schaut alles so einfach aus, aber es ist unendlich hart und sie bricht in Tränen aus. Ja? Also, wenn du dir die Großen auf dieser Welt anschaust, die erzählen alle eine Geschichte. Es hat verdammt lang gedauert und es war unendlich zach. Ja? Und das ist so die totale Gegenerzählung zum Social Media Mainstream, zu den unter Anführungszeichen Gurus, die uns da jeden Tag um die Ecke biegen. Und ich halte diese, bleiben wir beim Begriff, diese Pseudogurus, ja, ich halte sie für das größte Entmutigungsprogramm der Menschheitsgeschichte. Weil was passiert, wenn dir jeden Tag jemand erzählt, es geht alles schnell und easy? Die Wahrscheinlichkeit, dass du aufgibst, ist extrem hoch. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann am Ende deine Ambitionen kleinschraubst, um keine Enttäuschung mehr zu haben, ist extrem hoch. Das heißt, ich sehe mich auf der einen Seite als Advokat für gnadenlose Ambition, für Dinge richtig gut machen zu wollen, und auf der anderen Seite als Advokat für gnadenlose Authentizität. Ja, ich glaube wirklich, es gibt nur einen Weg zur Erfüllung und das ist radikale Authentizität. Einfach du selber sein, bei dir sein, die wenig drum scheren, was die anderen denken, die Dinge so sagen, wie du sie dir denkst, das machen, was dir entspricht. Hast nicht rücksichtslos zu sein, überhaupt nicht. Ja, und hast nicht Einzelgänger zu sein, aber hast einfach keine Masken aufzusetzen, hast sie jeden Tag in den Spiegel schauen zu können und heißt einfach auch nicht zwingend gefallen zu wollen und die dann auch auszurichten, was der Algorithmus fördert. Ja, im schlimmsten Fall und danach auszurichten, was jetzt vielleicht dein unmittelbares Umfeld fördert, sondern dich danach auszurichten, was dir entspricht. Und das sind, glaube ich, zwei Themen, um die es mir extrem geht. Und beide, würde ich jetzt mal sagen, sind auch für die Leader dieser Welt höchst relevant. Aber für mich ist es viel mehr als das. Für mich ist es eine Lebensphilosophie.
Jetzt weiß ich, weil wir kennen uns über die Werbewelt ja schon einige Jahre. Ja. Das ist ja auch War Talk.
Absolut.
Du bist mit der Idee des Campaignings damals, glaube ich, aus Amerika zurückgekommen. Ja. Wie war denn die erste Reaktion?
Ja, die Leute haben sich alle gefragt, was macht er da jetzt? Ja? Und das ist vor allem daran gelegen, dass ich mir angemaßt habe, zwei Dinge zusammenzubringen, die man niemand zusammen sehen wollte. Ich habe auch einmal gesagt, Leute, ich sage euch was, das, was die in der Politik machen, davon können wir als Unternehmen extrem profitieren. Und die Leute haben gesagt, das heißt jetzt, also Campaigning ist ja Politik, also was tun wir mit dem? Und ich habe gesagt, na, wartet einmal, also wir leben, und das war damals eigentlich, war das Vernetzungsthema gerade das große Thema, also soziale Netzwerke im großen Durchbruch und Vernetzung im großen Stil. Und ich habe einfach gesagt, in einer Zeit, oder wo wir uns radikal vernetzen, ist Mobilisierungskraft, also die Fähigkeit, Menschen zu bewegen, eigentlich die Nummer 1 Währung, das Nummer 1 Asset, das du haben kannst, ist Mobilisierungskraft. Und das lernst du in der Politik, du lernst es auch bei NGOs, ja, ich habe es in der Politik gelernt. Und diese zwei Dinge im Kopf zu verknüpfen, das war jetzt nicht sonderlich beliebt oder aufgelegt. Ja. Und die Leute haben gesagt, na, was tut er da? Und na, schauen wir mal. Und wer weiß, ist in einem Jahr noch da. Das, was halt immer passiert, wenn jemand was macht, was jetzt nicht Mainstream ist. Aber ich bin da eher immer von der umgekehrten Sorte. Also es gibt einen kleinen Anteil Revoluzer in mir, der sagt, wenn du eine Idee hast, wo da alle auf die Schulter klopfen, das sind die Ideen, wo ich echt nochmal nachdenken würde. Ja? Weil, wenn das alles so geradeaus wäre und so selbstverständlich, dann hätten sie ja schon unendlich viele gemacht. Also, wenn sie eine Idee nicht in einem gewissen Ausmaß als wirklich schräg oder dumm oder komisch anfühlt, dann weiß ich gar nicht, ob sie richtig großes Potenzial hat. Ja?
Das heißt, der Widerstand ist durchaus auch ein Garant für, da könnte man die Nase tiefer reinstecken.
Ja.
Ich erlebe sehr viel Anfragen zum Thema Visible Leadership, wo man sagt, mach mich nass, aber bitte nicht zu tief. Wenn du das jetzt unterbrechen würdest und sagst, wie hilfst du den Menschen dabei, authentischer zu sein, ihren Weg zu gehen, sie da nicht so viel zu scheißen? Gibt es da unterschiedliche Vehikel in deinen Organisationen oder ist das sehr breit, ein Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, die du da anbietest?
Also ich würde tatsächlich, also ich würde meine Mission oder meine Message fast ein bisschen trennen von meinem Business. Ja, also für mich sind es fast zwei Spielfelder, wiewohl sie eine Verbindung haben. Das verbindende Element in dem, was ich tue, ist, es geht immer darum, Menschen zu bewegen. Ja, das ist mein Ding. Also das ist das, was mich beschäftigt. Wie kannst du Menschen bewegen? Ja, individuell, aber auch at scale. Ja, und um das drehen sich auch meine Unternehmen. Um das dreht sich das Campaigning-Büro. Das widmet sich der Frage über Kampagnen, über Mobilisierung. Dem widmet sich die Business-Gladiators Consulting. Da geht es die Veränderung und Menschen bewegen nach innen im Zuge der Transformation. Dem widmet sich die Software-Company, der Campbuilder, die empowert eigentlich Leader mit Tools, um solche Bewegungen zu zünden. Und dem widme auch ich mich, in indem ich Menschen versuche zu bewegen, eben Ambition zu zeigen und sich Authentizität zu trauen. Also das ist schon das verbindende Element, aber ich würde sagen, ich kapitalisiere meine Message nicht mit meinen Businesses. Das eine ist mein Business, das andere ist meine Message, ja, wo ich meinen Podcast dazu mache, wo ich meine Keynotes mache, meine Live-Shows mache und jetzt meinen ersten viertägigen Deep Dive dazu mache. Aber das ist eigentlich für mich nicht Business. Ja, heißt nicht, dass man nicht auch damit ein Geld verdient, aber das steht nicht im Vordergrund.
Mhm. Ja. Ich stelle mir da so vor, da gibt es einen Kreis in der Mitte, da steht Philipp, Moving People in Bewegung bringen und dann alles, was da raussprießt in deinem Tag, zündet wahrscheinlich in diese Richtung. Ja. Das ist ein Topic that matter. Ja. Wir haben da in der Psychologie ein Konzept, wo man sagt, dahinter steckt immer ein Schmerz. Mhm. Ja. So, was möchte, und ich möchte gar nicht defizitorientiert draufschauen und die fragen, was hat denn da passiert, sondern vielmehr in die Zukunft schauen und sagen, welches Veränderungsversprechen liegt da drinnen? Und das heißt nicht, dass du das jetzt vielleicht schon an deine Kunden oder Follower kommunizierst, aber wie wäre die Welt denn ein Stückel besser? Mehr authentisch, habe ich gehört, ein bisschen mehr produktiv und aufrichtig. Ja. Habe ich die da gehört?
Total. Also ich glaube, wenn Menschen mehr bei sich sind, ja, und mehr in ihrer authentischen Kraft sind, dann gibt es einmal grundsätzlich weniger Reibung, habe ich das Gefühl. Ja, weil dann erkenne ich einmal, jeder hat so sein Ding, jeder macht sein Ding. Du musst nicht recht haben. Ja, was für dich passt, muss nicht für wen anderen passen. Also ich glaube, es ist weniger Reibung. Es ist weniger Bullshit. Ja. Deswegen glaube ich, ja, es ist mehr Ergebnis. Also ich glaube tatsächlich, dass der Wandel hin zu mehr Authentizität und weniger Bullshit die Welt besser machen würde. Ja, und abgesehen davon, glaube ich, würde es den Menschen, die dem folgen, mehr Erfüllung bieten. Ja, es ist ja eines der frustrierendsten Dinge überhaupt, wenn du die jeden Tag verbiegen müsstest, ja, um irgendwelchen Leuten zu gefallen. Ich habe immer sehr lustig gefunden, als ich noch bei 2 Minuten 2 Millionen war, haben die Leute dann und mich dann irgendwo erlebt haben auf der Bühne oder in der Interaktion, haben die Leute gesagt, ja, Wahnsinn, du bist ja genauso wie im Fernsehen. Und ich habe gesagt, ja, also ich meine, ehrlich, wie soll die sonst sein? Ja, naja, das Fernsehen. Habe ich gesagt, ehrlich, ich würde es einfach nicht aushalten, einen ganzen Drehtag lang oder eine ganze Staffel lang da eine Rolle zu spielen. Es wäre mir einfach zu anstrengend. Also ich habe irgendwann die Hypothese aufgestellt, vielleicht bin ich einfach zu faul, um nicht authentisch zu sein, weil es würde mir einfach unendlich ermüden. Also ich würde es einfach nicht anders schaffen. Ja?
Das ist jetzt vielleicht so ein Aufruf an die Hörer und Hörerinnen. Wenn Sie am Montag in die Früh in die Arbeit gehen, ich habe da mal vor 2 Jahren eine Kampagne gestartet, die hieß Happy Monday.
Ja.
Stellen Sie sich die Frage, wie authentisch können Sie sein, ja, oder eben auch nicht. Ich glaube, dass es viel organisationelle Einflüsse gibt, die das gar nicht so einfach machen, authentisch zu sein. Philipp, ich habe mir notiert, in der Covid-Zeit warst du eines meiner Vorbilder, wo ich mir gedacht habe, bist du deppert, lässig, everyday stand-up, soweit ich das in Erinnerung gehabt habe, und du hast das öffentlich geteilt. Und da kommen wir so ein bisschen zu dem Visibility-Aspekt. Bei Visible Leader geht es sehr stark darum, nicht Werbung oder Vermarktung zu machen, sondern das, was man weiß, das, was man erlebt hat, zu teilen. Wie siehst du das im Hinblick auf Organisation, als Geschäftsführer, als Gründer? Wie wichtig ist so Visible Leadership A als Leader, aber B auch für deine MitarbeiterInnen?
Naja, du hast das Covid-Thema angesprochen. Ich habe einfach eine Sache, das war mir in der Sekunde klar. In dem Moment, wo es geheißen hat, also alle ab nach Hause, Lockdown, das Wort war mir schon fast nicht mehr eingefallen, so weit ist es weg, Lockdown, ja, alle nach Hause, es war mir eine Sache in der Sekunde klar, weil dazu bin ich einfach zu sehr Movement Guy, ja, also dazu bin ich zu sehr Organisationsdenker, zu sehr Community-Denker, es war mir sofort klar, wir brauchen Formate, um das Team zusammenzuhalten. Ja, also wenn wir die jetzt alle nach Hause entlassen und jeder sitzt dann allein nicht, dann sind die alle lost. Ja, und das war mir total klar, dass es da die Aufgabe vom Leadership ist, Formate zu schaffen, die uns verbinden. Ja, und wir haben dann einfach viele Dinge gemacht. Wir haben ein tägliches All-Hands-Meeting gehabt. Das hat nur 15 Minuten gedauert in der Früh. Ja. Wir haben tägliche Team-Meetings gehabt in den einzelnen Teams, teilweise 2-mal in der Hardcore-Pandemie, wo wir haben sie in der Früh und am Abend gehört, gemeinsames Erlebnis. Wir haben wöchentliche All-Hands-Meetings gehabt, wo wir die Leute online zusammentrommelt haben. Wir haben so Mittagspausen-Breakout-Rooms gehabt, wo die Leute sich einwählen haben können, über Google Hangouts und mit den anderen Mittagessen. Also, Verzeihung, wir haben einfach dafür gesorgt, dass die Verbindung aufrecht bleibt. Und das herzustellen, diesen Rahmen herzustellen, ist einfach Führungsaufgabe. Also Sichtbarkeit war damals extrem wichtig. Und der zweite Aspekt ist, das dann zu teilen und und auch sozusagen den Weg sichtbar zu machen und die Erkenntnisse sichtbar zu machen, ich glaube, das ist der einzige Weg, um was Größeres entstehen zu lassen, damit andere sagen, ah, schau, gescheite Idee, das setzen wir vielleicht auch um, machen wir das doch auch so wie die. Ich glaube, wir haben in der Zeit wirklich einiges richtig gemacht und ich bin extrem stolz drauf, wie wir das gemacht haben als Team. Es war nicht nur ich, sondern es waren alle Führungskräfte, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da mitgezogen sind. Und aus der Zeit hat man viel lernen können, weil und die Leute so zerstreut sind, wie es ja heute teilweise gang und gäbe ist. Ja? Dann lernst du viel, was es braucht, um Community zu formen, um Team zu formen. Und es ist interessant, jetzt, mir fällt gerade selber auf, ich verwende den Begriff Community da viel lieber als Team, weil Team, da kommen sofort in so gelernte Mechaniken rein. Ich habe immer gefunden, und das hat meinen Führungsansatz extrem geprägt, meine erste Führungsrolle war eine ehrenamtliche Führungsrolle. Ja, ich war Chef einer Schülerorganisation. Und ich habe damals mir gedacht, da hat natürlich niemand irgendwas bezahlt bekommen und wir haben echt Gas gegeben und es ist richtig was weitergegangen. Ja. Und ich habe mir damals gedacht, Wahnsinn, wie muss das erst im Berufsleben werden, wenn dann alle sogar dafür Zeit kriegen. Unglaublich, ja, also wenn dann Geld noch oben drauf kommt. Naja, und jeder weiß natürlich, das ist echt ein naiver Gedanke, weil das Geld oben drauf stimmt nicht, sondern es ist Geld unten drunter und meistens kommt nichts oben drauf. Ja. Und deswegen habe ich eigentlich Führung interessanterweise immer mehr verstanden durch eine Brille, machen wir es doch, als wären wir eine ehrenamtliche Organisation. Gehen wir so mit den Leuten um. Ja? Und dieses Betriebssystem, das löst extrem viel auf. Auf einmal denkst du mehr an Community. Ja? Auf einmal denkst du mehr an, dass du Leute wirklich einbindest. Und die Kohle, ja, das passiert auch. Also das ist für mich in der Reflexion eigentlich ein großer Einfluss gewesen auf meinen Führungsansatz. Und vieles davon versuche ich heute zu teilen. Ja?
Jetzt möchte ich da in zwei Richtungen nachhaken. Das eine ist diese Großzügigkeit, etwas zu teilen, was man selber erfunden hat. Ich glaube, so 80% der Anfragen, die ich aus der Beratungswelt bekomme, sind gerade sehr stark, soll ich mein Geheimnis verraten? Wie viel darf ich denn von meinem Framework erzählen? Und ähnlich wie du, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wirklich erfolgreiche Leute ein unendliches Maß an Großzügigkeit haben, aber auch einen sehr klaren Fokus. Ja. Ja. Wie stehst du zu dem Thema, was ich weiß, gehört mir, das muss ich schützen?
Es ist so interessant, mir fällt eigentlich nur eine Sache sein, wenn die Leute durch die Gegend gehen und sagen, nein, ich will meine Geheimnisse nicht teilen und mein Erfolgsgeheimnis und meine Rezepte, weil was ich weiß, gehört mir. Ist interessant, folgende Frage, wie ist denn das in deinen Kopf reinkommen? Glaubst du wirklich, dass dir das ausgedacht? Glaubst du wirklich, du hast das erfunden? Es gibt einen wunderbaren Spruch, Innovation ist, wenn zwei alte Ideen sich zum ersten Mal treffen. Angeblich habe ich den erfunden. Also wenn ich auf Google schaue, ich habe mich immer gefragt, wer hat das gesagt? Irgendwann habe ich es gegoogelt, wer hat das gesagt und dann komme ich. Also, es ist, und ich weiß es, aber ich glaube nach wie vor auch den Gedanken hat mir wer eingepflanzt. Ja. Also wie ist das da reingekommen? Also, was ist das für eine Arroganz, bitte, wenn du sagst, na Wahnsinn, meine Gedanken, meine Ideen gehören mir. Als hättest du das nicht irgendwo gelesen, gehört und dir dann zusammenbaut. Ja? Was ist denn wirklich originär? Bitte hör mal doch auf, es ist doch lächerlich. Ja? Also es ist irgendwie reingekommen, also sorg dafür, dass es auch wieder rauskommt. Teil deine Erfolgsrezepte, teil, was du dir denkst, lass andere profitieren. Und du hast es völlig richtig gesagt, die größten Menschen der Welt haben, und ich mag das Wort Großzügigkeit in dem Zusammenhang, weil ich empfinde es auch so, ja. Die sind sich einfach dieser Fülle bewusst, die existiert, die wissen, dass wir in einer Welt leben, wo niemand irgendwem was wegnimmt, ja. Das ist ein total altes Betriebssystem. Der Ed Sheeran, der steht im Stadion vor 50.000 Leuten und erzählt, dass er eigentlich dauernd auch noch Songs für ja andere schreibt, ja, die damit Welthits landen, ja. Und die Leute fragen dann, hey, bitte, warum tust du das? Warum machst du nicht selber Nummer 1 damit? Und der sagt, Entschuldigung, mir fällt ja eh nur einer ein. Ist ja kein Problem, ist ja genug für alle da. Also was, es ist wirklich faszinierend, diese Leute, die zu mir kommen und Startup-Gründerinnen, Gründer, die sagen, ja Wahnsinn, sie haben Angst, ihre Geschäftsidee zu verraten. Was glaubst du, dass die Idee noch niemand gehabt hat? Die meisten Sachen scheitern bitte doch an der Umsetzung. Also es ist lachhaft zu glauben, Gedanken wären sowas Besonderes. Es ist absurd. Ja, das, was du dir gedacht hast, hat sich 100-mal schon wer anderer gedacht. Vielleicht hat es noch niemand umgesetzt, das kann schon sein. Ja, also sei großzügig.
Und das Schöne ist, die Worte, die man wählt, formen diese Idee dann in eine Richtung und man kann sie auch besser machen lassen. Jetzt nehme ich den Begriff Großzügigkeit und drehe ihn ein bisschen so zurück in die Führungsebene. Was wir in den letzten 1,5 Jahren bei Visibleader festgestellt haben, ist, dass wenn man diese Bühne nicht nur selbst besetzt, sondern sie auch MitarbeiterInnen anbietet. In den 80er Jahren hätte man das Kompetenzmarketing genannt, da gab es große Werbeanzeigen an Flughäfen, wo man seinen Berater gesehen hat. Heute geht es vielleicht ein bisschen. Heute geht es vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung zu sagen, wie kann man Mitarbeiter Talente für das scheinen lassen, was man in ihnen sieht. Ist das etwas, was du in deinen Unternehmungen umsetzt? Was sind deine Erfahrungen damit? Weil da höre ich von Geschäftsführern oft Sorge. Ich bild mal einen Superstar aus und dann läuft er mal weg. Wir sind wieder bei ähnlichen Themen. Ja.
Kann sein, aber vielleicht läuft er auch nicht weg, gell? Und dann hast du einen Superstar im Team. Ich habe immer, mein Betriebssystem war immer, Menschen, die mit mir arbeiten, groß zu machen. Weil damit bin ich größer. Weißt du, was ich meine? Also es gibt zwei Arten, was Großes aufzubauen. Variante 1 ist, du machst andere klar und dann bist du auch groß. Variante 2 ist, du machst andere groß, dann bist du noch größer. Ja? Und das war immer mein Ansatz. Also ich habe meine Leute, die mit mir gearbeitet haben, immer groß gemacht. Ich wollte immer, dass die Vorträge halten, dass die auf Bühnen stehen, dass einer meiner Geschäftsführer hostet seinen eigenen Podcast, die andere hostet eine eigene Konferenz, der dritte ist regelmäßig als Speaker unterwegs. Ich will doch mit großen Leuten zusammenarbeiten. Also ich habe riesige Freude, wenn Leute in meinem Umfeld richtig, richtig groß werden. Freue ich mich, wenn die dann mich verlassen und dann für uns sagen, na, nicht unbedingt, ja. Aber ehrlicherweise soll mich das dazu führen, das nicht mehr zu tun? Na, natürlich nicht. Also ich werde es weiter so handhaben, ja.
Wie weit reicht das Commitment, Mitarbeiterinnen lauter zu machen? Ich frage jetzt deswegen, Philipp, weil, glaube ich, viele der Hörer und Hörerinnen sich nicht vorstellen können, wenn man in einem 5.000-Mann-Unternehmen ist, dass der Chef kommt und sagt, hey, ich glaube, du kehrst auf der Bühne, ich besorge da was, ich hüfte da dabei, ich challenge, nimm Arbeitszeit dafür in Anspruch. Da gibt es natürlich einen Grad, ja, wo man sagt, Job ist Job, ja. Und dann gibt es natürlich individuelle Entwicklung dran, aber wie handhabst du das mit deinem Team?
Na, ich finde schon, eine Sache ist mir sehr wichtig und da bin ich auch sehr transparent, finde immer, es müssen beide Seiten was davon haben. Ja, also wir schauen schon, dass ich Leute in die Sichtbarkeit kriege, auf eine Art und Weise, wie sie auch dem Unternehmen dient. Das ist überhaupt kein Geheimnis. Also das heißt, ich möchte, dass Leute auf Bühnen gehen und dort über Themen reden, die uns am Ende im besten Fall ein Geschäft bringen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen. Es ist nicht so, dass ich jetzt unterstützen würde, aktiv, ja, mit Unternehmenszeit oder Unternehmensressourcen oder Unternehmensgeld, dass jemand in einer privaten Leidenschaft jetzt Expertin oder Experte wird oder Thought Leaderin und Thought Leader wird, sondern es sollen Dinge sein, wo das Unternehmen auch was davon hat und dann haben beide was davon. Ich bin da schon sehr, wie soll ich sagen, am Ende doch kaufmännisch natürlich, ja. Aber wenn das passt, why not? Dann kann ich das ja auch unterstützen mit Coachings, indem ich mit Leuten ihre Geschichte entwickle, indem man mal schaut, dass man nicht selber vielleicht auf eine Anfrage reagiert, sondern eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter hingeht. Gibt es ja viele Möglichkeiten. In kleineren Unternehmen vermutlich leichter, weiß ich nicht, als in größeren. Aber die Debatte finde ich immer relativ, weil jeder hat seine Vorteile und Nachteile. Aber ich glaube, wenn es beiden Seiten dient, spricht doch überhaupt nichts dagegen.
Hier vielleicht ein Tipp, suchen Sie diese Topic that matters bei Ihren Mitarbeiterinnen im Jobprofil. Und wenn Sie da drinnen nicht vorhanden sind, ob das jetzt Big Data ist oder Kommunikation oder auch sowas wie Authentizität oder Empathie, dann sollten Sie wahrscheinlich überlegen, ob das Jobprofil noch passend ist. Philipp, abschließend, du hast mit Menschen gearbeitet, die durchaus viel Bekanntheitsgrad hatten. Da polarisiert man natürlich. Eine der größten Komponenten von Visible Leader ist sehr stark, wie hält man das als Mensch aus, wenn man für was steht und dann auch Feedback bekommt. Was ist da ein Learning, das du teilen könntest? Wie geht man mit Hatern um? Was tut man, bevor man auf Senden klickt auf LinkedIn, wo man eine Woche überlegt hat, was man tut? Hast du da für dich einen Hack gefunden oder so Erfahrungskurven, die du teilen könntest?
Also es fängt damit an, dass ich nicht eine Woche überlege, bis ich auf Senden drücke, ja, sondern ich schreibe und sende. Ende der Durchsage. Ja, also ich bin nicht unter Kontrolle, was nachher passiert. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich würde jedem und jeder empfehlen, mit der Welle einfach nicht mitzugehen und zwar in beide Richtungen nicht mitzugehen. Nicht mit der Welle raufzugehen, wenn alle sagen, oh, grandios, unglaublich, toll, super. Und nicht mit der Welle runterzugehen, wenn alle sagen, was bist denn du für ein Idiot? Das ist Public Opinion. Public Opinion ist bedingt kontrollierbar und ehrlicherweise, muss ich wirklich sagen, bedingt relevant. Ja? Wenn du authentisch bist, wenn du bei dir bist, wenn du aus Überzeugung agierst, und hoffentlich was beiträgst, dann ist doch wurscht, wie viele Daumen hoch und wie viele Daumen runter zeigen. Du sollst ja nicht für die Likes machen, du sollst das für den Nutzen machen, den du stiftest. Und dann ist es auch wurscht, wenn jemand dir unter die Timeline oder unter den Beitrag kotzt. Passiert bei mir regelmäßig. So what? Ja? Aus den meisten Menschen, die da herumhaten, spricht ja die pure Verletzung. Ja, Leute sind ja nicht deswegen verhasst, weil sie verhasst sind, sondern weil sie einfach andere Leute nicht aushalten in ihrer Größe, in ihrem Strahlen, in ihrer Authentizität, in ihrer Botschaft. Das triggert halt was bei ihnen. Aber da kannst du ja du nichts dafür. Das ist das Leben der Leute. Deswegen steige ich da gar nicht ein, wenn du bei mir weit runterkommst. Am schnellsten ist es erledigt, weil du einfach drunter schreibst, du hast völlig recht. Wurscht, was die Person sagt, ist völlig recht. Unglaublich. Wahnsinn. Sensationell. Da wissen die gar nicht, was sie drunter schreiben sollen.
Wir kommen schon zum Ende vom Podcast. Eine Frage möchte ich dir noch stellen. Das, was deutlich bei mir ankommt, ist so, no bullshit, keine Ausreden. Gell? Und da haben wir so einen gemeinsamen Nenner. Ich würde dich bitten, gibt es einen Tipp, wenn jetzt heute jemand zuhört und sagt, das taugt mir, ich will was machen, dass man sofort ausprobieren kann. Weil ich höre immer, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich habe kein dieses, ich habe kein jenes. Gibt es etwas, wo du sagst, keine Ausrede, geht's heute raus, probiert das aus, diese eine Sache.
Die Ausreden gibt es genug, ja, das ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, gerade wenn es um Sichtbarkeit geht, ist einfach, mach dein erstes Video, ja, und red über eine Sache, die dich bewegt oder wo du was gelernt hast. Ja, red über was du gelernt hast. Was war die letzte Sache, die du schmerzhaft gelernt hast? Das ist eine schöne Frage für ein Video oder einen Textbeitrag oder irgendwas, ja. Also, no sunshine, sondern was war die letzte Sache, wo du schmerzhaft was gelernt hast? Und dann schreib drüber, wie du es gelernt hast und wie der Weg zu dem Learning war oder red ein Video dazu oder mach eine Podcast-Aufnahme dazu und dann post einfach die erste Geschichte. Ja. Die erste Geschichte ist immer das Problem und bei drei, ab drei wird es eine Serie. Ja. Also anfangen ist hart. Die Leute fangen alle nicht an, weil sie glauben, sie müssen vorher das Konzept haben oder sie können keinen Podcast starten, wenn sie kein Cover haben. Es ist alles belanglos. Es ist komplett belanglos. Mein Podcast hat das gleiche Cover noch, das wir damals über Nacht einfach schnell rausgestampft haben, weil ich gesagt habe, wir machen einen Podcast. Der rennt jetzt seit 4 Jahren jede Woche. Ja, ist unter den Top-Podcasts in diesem Land regelmäßig der meistgehörte Wirtschaftspodcast. Ja. Ich habe noch keine Zeit gehabt, dass wir das Cover ändern. Es ist auch komplett wurscht, ehrlich gesagt. Das Intro ist nur das gleiche wie damals. Es ist belanglos. Also einfach raus damit. Ja, die Leute tun alles hochglanz polischen und warten auf irgendeinen Status der Perfektion und nehmen das als Ausrede, um nie Dinge zu beginnen. Imperfektion. Du kannst bei mir auf YouTube schauen, da ist das Video einer meiner ersten großen Keynotes. Bist du narrisch, dass ich nie mich richtig dafür hätte. Aber besser habe ich es damals nicht drauf gehabt. Heute wäre richtige Hetz auf der Bühne. Damals war alles antrainiert und Ding. Ja, meine Güte, ich lasse es online, damit Leute sehen, der hat angefangen irgendwann einmal. Ja.
Und wer sich jetzt traut, der deckt den Philipp und gerne auch mich.
Unbedingt, ja, überall zu haben, Instagram, LinkedIn, Facebook, wo auch immer du Lust hast, mein Podcast, Business Gladiators Unplugged, jede Woche. Also es gibt genug, dass du dir reinziehen kannst, wenn du das jetzt lässig findest.
Keine Ausreden, Wissen ist genug da. Ich möchte abschließen mit einer Frage, die wahrscheinlich profan klingt. Aber lieber Philipp, wenn du einen Wunsch frei hättest für diese Welt, ja, und das ist jetzt vielleicht eine Weltfriedenfrage. Was wären das?
Ich sage tatsächlich, es kommt immer der gleiche Reflex und es hat wahrscheinlich wäre es ein Weg zum Weltfrieden. Aber es ist nicht der Weltfrieden, sondern es ist, hör auf, dass du Recht haben willst. Ja, hör auf, dass du immer Recht haben willst und glaubst, dass den Anspruch auf die Wahrheit gepachtet und dass du immer der oder die Gescheiteste bist oder wirklich weißt, wie der Hase läuft. Du hast keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ehrlich, also manche Dinge sind so viel größer, wenn alle immer gescheit reden. Wir sagen, es gibt den Spruch, es gibt 8 Millionen Fußballtrainer, es gibt 8 Millionen Bundeskanzler. Du bist noch nie an dem Tisch gesessen, an dem es zählt. Also red nicht gescheit um mich. Ja? Konzentrier dich auf deine Dinge, mach dein Ding gut, trag was bei, stift Nutzen und hör auf, dauernd mit dem Finger auf andere zu zeigen und Schiedsrichter zu spielen über Wahrheit oder Nicht-Wahrheit. Das ist wirklich unerträglich. Ich habe ein Wahrheitskonzept, das taugt mir besonders, ist ein hochgradig wissenschaftliches Wahrheitskonzept, das nennt sich Versuch und Irrtum. Ja? In der Wissenschaft produzierst du Wahrheit durch Versuch und Irrtum. Wenn du was ausprobierst, wenn du was umsetzt in deinem Leben, dann kann sich's für dich als wahr herausstellen. Dann hast du deine Wahrheit. Aber deine Wahrheit muss nicht die Wahrheit von wem anderen sein. Für den einen ist die Wahrheit, er kann 6 Meter hoch springen. Ja? Für einen anderen ist die Wahrheit, er kann 1 Meter hochspringen. Ist beides wahr, ist kein Problem. Weißt du, was ich meine? Also hör auf, dass du glaubst, den Anspruch auf die absolute Wahrheit zu haben und immer Recht haben zu wollen. Das ist die größte Seuche in unserer Gesellschaft. Ich weiß, manche Plattformen haben darin ihre Existenzberechtigung. Twitter, X und Co., wo sich die Leute jeden Tag gegenseitig die Welt erklären und dabei einfach nur Strom verbrauchen, ja, aber nichts Konstruktives produzieren, weil am Ende gehen alle vom Platz und hätten gern Recht gehabt, aber es ist nichts rausgekommen. Also hör auf, Recht haben zu wollen. Es ist wirklich die größte Seuche und das würde ich mir für alle wünschen. Dann glaube ich, hätten wir ein schönes Zusammenleben, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Und mit diesen Gedanken sage ich herzlichen Dank, lieber Philipp, für deine Großzügigkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald beim nächsten Podcast. Vielen Dank.
Ciao, ciao.